Deutschlandfunk, Europa heute.
Die freie Journalistin Jelisaweta Landenberger war in Transnistrien und sie hat dort undercover recherchiert, denn eine freie Berichterstattung ist aus diesem Gebiet nicht möglich. Mit ihr habe ich über den Alltag in dem de facto Staat gesprochen und über die kommenden Wahlen. Und als erstes wollte ich wissen, ob die Transnistrier sich für die Abstimmung in Moldau überhaupt interessieren.
Ich war dort jetzt zu Beginn des Monats September. Da wurden 35 Jahre Transnistrien gefeiert. Und das sollte natürlich auch zeigen den Leuten, wie gut alles läuft. Das war so eine Art großes Fest für das Volk. Und in dem Zusammenhang konnte ich jetzt natürlich nicht mit Menschen über die Wahlen in Moldau sprechen, öffentlich. Das geht sowieso nicht, weil internationale Journalisten da keine offizielle Akkreditierung bekommen, nur russische Propagandisten. Das heißt, man kann keine Straßenumfragen machen. Aber wir haben mit Menschen gesprochen, die wir schon kannten vorher. Natürlich auch nur anonym. Kann ich davon berichten, was sie gesagt haben. Und da machen sich natürlich auch einige Sorgen über die Zukunft. Und wir haben auch mit Menschen gesprochen, die vorhaben, an den Wahlen teilzunehmen. Aber so in der Öffentlichkeit ist das kein Thema, weil Transnistrien ja ein separatistisches Regime ist und Moldau dort als Feindbild stilisiert wird.
Jetzt ist es ja so, dass eine Mehrheit der Menschen in Transnistrien eben einen moldauischen Pass auch hat und zumindest theoretisch wählen gehen könnten. Wenn sie das jetzt machen, unterstützen die Menschen dann zum Beispiel die proeuropäische Partei von Maja Sandu oder neigen sie eher auch den prorussischen Parteien zu? Lässt sich dazu was sagen?
Ja, also man kann auf die Ergebnisse von den Wahlen im letzten Herbst blicken. Da fanden am gleichen Tag Präsidentschaftswahlen und ein Referendum über die Festschreibung des EU-Beitritts in die Verfassung statt in der Republik Moldau. Da durften natürlich dann auch die Menschen mit moldauischen Pässen, die in Transnistrien leben, teilnehmen. Und da haben tatsächlich für mich überraschend 31% für die Festschreibung des EU-Beitritts in die Verfassung gestimmt, also rund ein Drittel, und um die 20% für Maja Sandu. Das ist natürlich die Minderheit. Aber wenn man bedenkt, dass sie aus Transnistrien sind, wo es immer heißt, alle Menschen seien pro-russisch, sieht man eben, dass es nicht stimmt. Aber man muss dazu sagen, dass die Wahlbeteiligung in Transnistrien immer sehr niedrig ist. Das heißt, diese Zahlen sind auch nicht unbedingt repräsentativ für das, was die Menschen wirklich denken. Ich gehe auch davon aus, dass viele apolitisch sind, beziehungsweise auch frustriert oder mit anderen Dingen beschäftigt.
Nochmal kurz zu diesen Zahlen, die Sie eben genannt haben. Das sind Menschen, die in Transnistrien für die oder bei den Präsidentenwahlen in Moldau letztes Jahr teilgenommen haben. Auf die bezieht sich das, die in Transnistrien quasi gewählt haben, korrekt?
Korrekt, ja. Es ist aber so, dass es in Transnistrien selbst keine Wahllokale gibt. Bei den Wahlen letztes Jahr nicht und auch dieses Jahr nicht. Das hängt damit zusammen, dass natürlich auch kontrolliert werden muss, dass es da nicht direkt zu Manipulationen kommt. Also so etwas wie Propaganda oder Bestechung kann man natürlich trotzdem nicht ausschließen, aber eine gewisse Kontrolle der Wahllokale möchte die Republik Moldau eben doch behalten. Deshalb sind die 12 Wahllokale, die jetzt offen sind für Transnistrier, alle auf Territorium, das von Moldau kontrolliert wird.
Sie waren vor kurzem, Sie haben es gesagt, in Transnistrien, auch in der Hauptstadt der Region, in Tiraspol. Nehmen Sie uns doch mal mit, was ist das für eine Stadt? Wie sieht es da aus?
Ja, Tiraspol ist die Hauptstadt des separatistischen Transnistriens. Und das ist auch so das Aushängeschild Transnistriens. Also da ist alles sehr gepflegt. Der Rasen ist perfekt gemäht und grün. Aber wenn man nur ein paar Kilometer aus dem Zentrum von Tiraspol geht oder sich auch die Dörfer und anderen Städte anschaut, dann ist natürlich alles in einem ganz anderen Zustand. Also das ist das Zentrum, die Metropole, die auch viele Touristen besuchen. Das ist meistens das, was sie von Transnistrien sehen. Also es gibt so eine Art Back in the USSR-Tourismus. Aber das wirkliche Leben sieht man da natürlich nicht.
Weil noch viel an die Zeit der Sowjetunion erinnert? Wie meinen Sie das gerade?
Ja, also es ist auch so, dass die erste Amtsflagge Transnistriens, die ist rot-grün, hat noch ein Hammer- und Sichelsymbol links oben in der Ecke, weil sich die Flagge tatsächlich seit sowjetischen Zeiten nicht verändert hat. Es gibt eine gewisse Nostalgie, aber das ist nicht so, dass es wirklich reine Sowjetunion ist. Das wird natürlich gemischt mit anderem und natürlich ist auch das Wirtschaftssystem nicht mehr sowjetisch.
Es ist dennoch ein de facto Staat mit einer eigenen Regierung, auch Armee, so heißt es zumindest offiziell. Es ist ja international nicht anerkannt, wie gesagt, Transnistrien. Dennoch die Frage, wie wird dieses, ich nenne es jetzt mal Land, regiert und von wem?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Es gibt eigentlich nur eine Partei, Obnovlenie, zu Deutsch Erneuerung. Das klingt unfreiwillig komisch. Bedenkt man die Lage in Transnistrien und dass sich erstaunlich wenig verändert. Aber hinter dieser Partei steckt ein Oligarch, Viktor Gushan, der auch nahezu die gesamte Wirtschaft Transnistriens kontrolliert. Ihm gehört das Unternehmen Sherif und diesem Unternehmen gehören alle möglichen Wirtschaftszweige, also Tankstellen, Supermärkte, der Mobilfunkanbieter, ein Fernsehkanal, Fabriken, der Spirituosenhersteller und auch der Fußballclub und Hotels. Man kann noch weitermachen. Ein Großteil der Wirtschaft wird von Sherif, das heißt von diesem Oligarchen Viktor Gushan, kontrolliert. Und es gibt eben auch Verbindungen zu dieser Partei. Also etwa, dass sein Sohn dort aktiv ist, aber auch viele weitere Indizien. Und ja, deswegen wird auch das Land öfter mal als Republik Sherif bezeichnet.
Wie steht es um die Freiheiten der Menschen, der Presse beispielsweise?
Die gibt es nicht. Es gibt keine Pressefreiheit, keine Meinungsfreiheit, keine Versammlungsfreiheit. Und es ist auch zu beobachten, dass in den letzten Jahren Transnistrien zunehmend russische Gesetze kopiert. So gab es neulich etwa ein neues Gesetz gegen die LGBTQ-Bewegung, ja, also nach russischem Vorbild. Und so ist es eben auch mit anderen Gesetzen. Gleichzeitig ist es nicht so, dass Transnistrien vollkommen isoliert ist. Es gibt auch eine große Abhängigkeit von der Republik Moldau. Die meisten Exporte gehen in die EU und das ist nur über Moldau möglich, weil das die einzige offene Grenze ist aktuell. Früher gab es noch eine offene Grenze zur Ukraine, die ist seit 2022 dicht.
Die ukrainische Grenze ist nur einige Kilometer weit weg von Tiraspol und in der Ukraine herrscht bekanntlich Krieg. Haben die Menschen in Transnistrien Angst, dass sie damit reingezogen werden könnten?
Ja, auf jeden Fall. Die Angst ist groß. Es sind auch viele Menschen inzwischen weggezogen. Es gibt keine zuverlässigen Zahlen, wie viele genau aktuell in Transnistrien leben. Es dürften um die 350.000 sein. Mit Beginn der Großinvasion ist natürlich auch die Angst gestiegen, was als nächstes kommt. Zunächst gab es das Szenario, dass es ja sein könnte, dass die russischen Truppen in der Ukraine weiter vorrücken, womöglich Odessa einnehmen. Und von Odessa nach Transnistrien wäre es auch nicht mehr weit. Und dann Transnistrien als Basis nutzen könnten, um ganz Moldau einzunehmen. Das war eine große Angst, die viele Menschen hatten. Ich nehme an, in Transnistrien, aber auch in der Republik Moldau. Andererseits haben natürlich auch viele Menschen in Transnistrien darauf gehofft, dass Russland kommt, weil sie sehr russlandaffin sind. Wie gesagt, nicht alle natürlich.
Anfang des Jahres war Transnistrien viel in den Medien wegen der dortigen Energiekrise. Die Fabriken mussten schließen, Menschen konnten nicht mehr heizen. Der Grund war, dass Russland seine kostenlosen Lieferungen, Gaslieferungen, die durch die Ukraine gingen, eingestellt hatte. Wie ist denn die Energiesituation jetzt vor dem kommenden Winter?
Mittlerweile fließt wieder Gas, dank Geldern aus der EU, aber auch aus Russland. Aber wie lange das der Fall sein wird, ist eben unklar. Es ist eine große Unsicherheit in der Luft. Und wir haben auch gehört, dass Menschen Holzvorräte anlegen oder sich einen Plan B überlegen, wo sie denn hinfahren können, wenn sie zum Beispiel in ihrer städtischen Wohnung nicht mehr heizen können. Also es ist vollkommen unklar, wie es weitergeht. Bestimmt werden auch die Wahlergebnisse einen großen Einfluss darauf haben, wie Russland weiterhin mit der Republik Moldau und mit Transnistrien umgehen wird.
In Moldau wählen die Menschen am Wochenende ein neues Parlament, eine Abstimmung, die auch für Transnistrien wichtig ist. Einblicke aus diesem abtrünnigen Landesteil hat uns Jelisaveta Landenberger geliefert.